Sehr geehrter Herr Schilling, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und dafür Teil dieser wunderbaren Vorlesungsreihe sein zu dürfen. Und ich bedanke mich auch sehr herzlich für Ihre freundlichen Worte. Manchmal erkennt man sich selber gar nicht wieder in den freundlichen Worten. Aber es hörte sich irgendwie gut an. Schade, dass Sie schon durch sind damit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich habe Ihnen ein sehr verdichtetes Programm zu dem Thema mitgebracht, das auch nicht unbedingt kurz sein wird, aber da ich die ersten beiden Vorlesungen dieser Vorlesungsreihe erleben durfte, weiß ich, was ich diesem wunderbaren Auditorium zumuten darf und kann. Und ich hoffe, wir werden die Reise durch den Abend sehr gut miteinander überstehen. Ich beginne mit einem Zitat. Die Reformation stellt in der neuzeitlichen Entwicklung hin zu einer Verselbstständigung religiöser Individualität gegenüber kirchlich-doktrinärer Autorität und hin zu der Herausbildung einer säkularen Staatsauffassung, genauer der Trennung von weltlicher und geistlicher bzw. kirchlicher Autorität, einen entscheidenden Schritt dar. Diese Botschaft des aus der Habermas-Schule stammenden Sozialphilosophen Rainer Faust kann in geringfügig abweichender Terminologie auch wie folgt formuliert werden: Die Unterscheidung von Geistlichen und Weltlichen in der Reformation ist ein Segen für die Nachwelt. Diese Unterscheidung ist gemeinreformatorisches Gedankengut. Das heißt, sie wird von allen Reformatoren geteilt. Sie firmiert allerdings erst seit dem 20. Jahrhundert unter dem Begriff der Zwei-Reiche-Lehre. Als solche ist sie Gegenstand reichhaltiger, gelehrter Interpretation und einschlägiger literarischer Produktion. Und vor diesem Hintergrund hat Johannes Heckel schon 1957 die Zwei-Reiche-Lehre und die bisherigen Deutungen als Irrgarten bezeichnet. Im Folgenden soll versucht werden, eine erhellende Schneise in diesen Irrgarten zu schneiden und den Weg ins 21. Jahrhundert freizulegen. Zu diesem Zweck wird in einem ersten großen Schritt das Verständnis der Zwei-Reiche-Lehre in der Reformation beleuchtet. Im Zentrum dieser Betrachtung steht natürlich Martin Luther, der auch hinsichtlich dieser Unterscheidung eine Vorreiterrolle einnimmt. Daneben werden Seitenblicke auf die einschlägigen Auffassungen von Philipp Melanchthon sowie die Schweizer Reformatoren Huldreich Zwingli und Johannes Calvin geworfen. Anschließend wird ein Abriss der tatsächlichen Fortwirkung der Unterscheidung von Geistlichen und Weltlichen vom 16. bis in das 21. Jahrhundert geliefert, bevor eine Verbindung zum aktuellen Religionsverfassungsrecht gezogen wird. In abschließenden Bemerkungen kann dann ein gewiss subjektiv gefärbtes Fazit gezogen werden. Ein langes Programm, noch haben Sie Zeit, sich davor zu retten. Bevor die Zwei-Reiche-Lehre Luthers skizziert werden kann, sind einige Vorbemerkungen notwendig. Sie betreffen Kontext und Systematik, Ausgangs-, Kontra- und Anknüpfungspunkte sowie den Status der Lehre. Martin Luther hat anders als Melanchthon oder Calvin keine systematisch aufbereitete und lehrbuchartige Gesamtdarstellung seines Denkens hinterlassen. Seine maßgeblichen reformatorischen Schriften verdanken ihre Entstehung regelmäßig besonderen Situationen. Gleichwohl und quasi durch diese Situationsgebundenheit hindurch ist ein systematischer und auch inhaltlich konsistenter Zusammenhang seiner Positionen erkennbar. Seine gesamte Theologie, wo sein gesamtes Denken ist, getragen von der Rechtfertigungslehre und seine Verhältnisbestimmung von Staat und Religion daneben von der Zwei-Reiche-Lehre. Zu den Ausgangspunkten dieser Lehre gehört die Spätantike und in Mittel- und Westeuropa bis in das 16. Jahrhundert fortwirkende politische Vorstellung vom Corpus Christianum. Sie basiert auf der sogenannten konstantinischen Wende, in deren Zuge das Christentum im Jahre 380 zur Staatsreligion in Rom erhoben wurde. Damit wurde die Einheit von weltlicher Herrschaft und Religion, das heißt das Bündnis von Thron und Altar, für Jahrhunderte zementiert. Art und Umfang von Herrschaft waren künftig zwischen Kaiser und Papst auszutarieren. Zu den Kontrapunkten gehört die mittelalterliche Lehre von den beiden Schwertern. Sie geht zurück auf ein Schreiben des Papstes Gelasius I. an den damaligen Kaiser Athanasius I. aus dem Jahre 494. In diesem Schreiben wird festgestellt, dass die geistliche Gewalt bzw. das geistliche Schwert dem Papst und die weltliche Gewalt bzw. das weltliche Schwert dem Kaiser zukomme. Hier ist noch nicht von einer Konkurrenz, sondern zunächst von einer Zuordnung der beiden Gewalten im Weltganzen die Rede. Die politische Geschichte des Mittelalters ist im Folgenden aber geprägt von den antagonistischen Herrschaftsansprüchen der päpstlichen und der kaiserlichen Seite im Kontext und im Rahmen der Zwei-Schwerter-Lehre. Als besonderer Kontrapunkt für Luther erwies sich die Bulle Unam Sanctam des Papstes Bonifatius VIII. Aus dem Jahre 1302, die, und das ist eben wichtig, 1516 von der römischen Kirche noch einmal ausdrücklich bestätigt worden ist. Danach befinden sich beide Schwerter in der Macht der Kirche. Allerdings führt die Kirche nur das geistliche Schwert selbst, während das weltliche Schwert für die Kirche und nur mit ihrer Duldung und Zustimmung geführt wird, und zwar von den weltlichen Herrschern. Als offizielle Doktrin der römischen Kirche liefert dieser Suprematieanspruch die Kontrastfolie für die gemeinreformatorische Unterscheidung von geistlichem und weltlichem. Einen zentralen Anknüpfungspunkt für diese Unterscheidung bei Luther liefert die Civitas-Lehre bei Augustinus. In seinem monumentalen und epochalen Werk über den Gottesstaat unterscheidet Augustinus zwischen der Civitas Dei und der Civitas Terrena. Der Begriff der Civitas ist nicht identisch mit dem modernen Begriff des Staates, sondern beschreibt vordringlich eine ideelle Personengemeinschaft, eine Bürgerschaft oder auch das wandernde Gottesvolk. Die Zuordnung zu den Civitatis erfolgt über das inwendige Abgrenzungskriterium der Liebe, nämlich der Gottesliebe, der Amor Dei, auf der einen Seite und der Selbstliebe, der Amor Sui, auf der anderen Seite. Der Civitas Dei gehören die Christen an, das heißt diejenigen, die als Erwählte Gottes ihr Leben auf die Gottesliebe ausrichten. Kennzeichen dieser Gemeinschaft sind Gottesliebe, Demut, Gehorsam. Der Civitas Terrena gehören diejenigen an, die ihr Leben und Streben auf die Güter der Welt ausrichten. Kennzeichen sind hier Selbstliebe, Stolz und Herrschsucht. Nach Augustinus stehen beide in einem hierarchischen Verhältnis, mit einem eindeutigen Vorrang natürlich der Civitas Dei. Die Mitgliedschaft in den Civitatis ist jeweils exklusiv, das heißt, jeder Mensch ist Bürger entweder der einen oder der anderen Civitas. Das Problem liegt nun darin, dass es menschlicher Erkenntnis entzogen ist, wer zu welcher Civitas gehört. Vielmehr sind die beiden Civitatis im Gang der irdischen Geschichte unkenntlich vermischt und erst am Ende der Geschichte im Weltengericht werden sie offenbar. Die weltliche Herrschaftsgewalt hat orientiert an Vernunft und Pragmatik für den weltlichen Frieden zu sorgen. Der weltliche Frieden kommt aber auch und gerade der Civitas Dei auf ihrer irdischen Pilgerschaft zugute, denn nur unter dieser Bedingung kann sich auch die Kirche unter den Völkern ausbreiten. Die Grenze der weltlichen Gewalt liegt für Augustinus bei den Religionsangelegenheiten. Sie darf die Religion die den einen höchsten und wahren Gott zu verehren hat, nicht hindern. Insgesamt liefert diese Civitatis-Lehre des Augustinus bereits die Blaupause künftiger Überlegungen zur Unterscheidung von Geistlichem und Weltlichem und dies gilt für den Augustinermönch Luther natürlich in besonderer Weise. Eine letzte Vorbemerkung gilt dem Status der Zwei-Reiche-Lehre. Luther blickt auf die Unterscheidung von Staat und Religion ausschließlich durch eine theologische Brille. Seine Rechts- und Staatstheorie ist im Grunde eine Rechts- und Staatstheologie. Luther zeigte kein Interesse an originär staatsphilosophischen Themen wie der Entstehung, der Entwicklung oder dem Verfall von Staaten. Er rekurriert nicht auf die Klassiker der politischen Theorie wie Platon und Aristoteles und er scheint allem Anschein nach auch nicht mit den nüchternen säkularen Gedanken seines partiellen Zeitgenossen Niccolò Machiavelli auseinandergesetzt zu haben. Für Luthers Lehre von den beiden Reichen ist seine Schrift von der weltlichen Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldet, aus dem Jahre 1523 von herausragender, wenn auch nicht ausschließlicher Bedeutung. Ein Beleg für diese Einschätzung liefert Luther selbst, wenn er 3 Jahre später an anderer Stelle mit Bezug auf seine Obrigkeitsschrift und in aller Bescheidenheit schreibt, zitiere, denn ich könnte mich geradezu rühmen, dass seit der Zeit der Apostel das weltliche Schwert und die Obrigkeit nie so klar beschrieben und herrlich gepriesen worden sind wie durch mich, was auch meine Feinde zugeben müssen. Zitat Ende. Die Beschreibung der beiden Reiche erfolgt bei Luther überraschend knapp. Zum Reich Gottes zählt er alle wahrhaft Glaubenden in Christus und unter Christus. Im Reich Gottes ist demnach die Gemeinschaft der wahrhaft Glaubenden unter Christus als ihrem Haupt versammelt. Es ist ein Reich des Wortes, des Evangeliums, des Heils und der geistigen Erlösung. Diese Konnotationen deuten bereits darauf hin, dass mit dem Reich Gottes nicht die Kirche als weltliche Institution, wohl aber die unsichtbare Kirche als Personengemeinschaft, das heißt als geistliche Gemeinschaft der wahrhaft Glaubenden, gemeint sein muss. Zum Reich der Welt gehören alle die, die keine Christen sind. Es handelt sich um die Gemeinschaft der gottentfremdeten Menschen, deren Haupt der Teufel ist. Anklänge an den augustinischen Dualismus bzw. Antagonismus vom Reich Gottes und dem Reich des Teufels werden hier überdeutlich. Das Reich der Welt ist also deutlich vom Reich Gottes unterschieden, aber eben doch nicht vollständig gottlos. Denn Gott wirkt in beiden durch sein Regiment. Und beide Regimente sind Ausdruck für den Gedanken von Gottes Gegenwart in der und für die Welt. Die beiden Regimente können nicht einfach exklusiv den beiden Reichen zugeordnet werden, vielmehr handelt es sich jeweils um Regierweisen Gottes, auch in der und für die Welt. Und beide Regimente delegiert Gott an die Menschen. Das geistliche Regiment macht, so Luther in der Obrigkeitsschrift, Zitat, durch den Heiligen Geist Christen und gerechte Menschen unter Christus. Es handelt, so Luther an anderer Stelle, Zitat, durch das Wort und ohne Schwert, dadurch die Menschen fromm und gerecht werden, sodass sie mit dieser Gerechtigkeit das ewige Leben erlangen. Zitat Ende. Im Reich Gottes nimmt das geistliche Regiment die Gestalt des göttlichen Wortes und des Gottesdienstes an. Im Reich der Welt bedient sich Gott des Ministerium Verbi, des Predigtamts der Kirche. Das geistliche Regiment wird hier also unmittelbar durch die pastorale Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung der sichtbaren Kirche ausgeübt. Für Luther besteht das geistliche Schwert nicht aus Eisen, sondern einzig aus dem Wort Gottes. Das weltliche Regiment hingegen wird unmittelbar von der weltlichen Obrigkeit geführt. Herrschaftsmittel ist hier nicht das Wort, sondern das weltliche Schwert in Gestalt von Gesetz, Gebot, Zwang und Strafe. Nach Luther ist das weltliche Schwert notwendig, weil kein Mensch von Natur aus Christ oder gerecht ist, sondern alle Menschen, Sünder und Böse sind. Wenn es dies nicht gäbe, das weltliche Schwert, würde, da ja die ganze Welt böse ist und sich unter 1000 kaum ein wahrer Christ findet, einer den anderen auffressen, sodass niemand Frau und Kind unterhalten, sich ernähren und Gott dienen könnte und so die Welt veröden würde. Darum hat Gott die 2 Regimente geordnet, das geistliche, das durch den Heiligen Geist gerechte Menschen unter Christus macht, und das Weltliche, das den Unchristen und Bösen wehrt, damit sie äußerlich Frieden halten und stillhalten müssen. Grund und Legitimation für das weltliche Schwert und damit für die weltliche Obrigkeit ist die Schutzbedürftigkeit des Menschen, auch des Christen, vor dem Mitmenschen. Seine Funktion besteht in der Sicherung des äußeren Friedens. Sowohl diese Funktion als auch die zugrunde liegende pessimistische oder realistische Anthropologie weisen im Übrigen voraus auf das Homo homini lupus Argument des Thomas Hobbes. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Auf die Neuzeit vorausweisend ist auch der Hinweis, dass die weltliche Gewalt ihre Aufgabe mit Hilfe der Vernunft und durch das Gesetz erfüllen solle. Nochmal Luther, kurzum, nicht Faustrecht, sondern Kopfrecht, nicht Gewalt, sondern Weisheit oder Vernunft müssen regieren, unter den Bösen wie unter den Guten. Zitat Ende. Auch im weltlichen Schwert offenbart sich also das göttliche Regiment. Die weltliche Obrigkeit, die das Schwert unmittelbar führt, handelt als Werkzeug Gottes. Zur Zeit des Bauernkriegs schärft Luther in drastischen Worten ein, dass selbst grausame Kriegshandlungen dem göttlichen Regiment zuzurechnen sind. Denn es ehrt Gott das Schwert so hoch, dass er es seine eigene Ordnung nennt. Und er will nicht, dass man sagen oder meinen sollte, Menschen hätten es erfunden oder eingesetzt. Denn die Hand, die dieses Schwert führt und die tötet, ist als dann keine Menschenhand mehr, sondern Gottes Hand. Und nicht der Mensch hängt, rädert, enthauptet, tötet und führt Krieg, sondern Gott. Es sind alles seine Werke und seine Gerichte. Die Unterscheidung der beiden Reiche und Regimente wirft eine Reihe von Folgefragen auf, die Luther zum Teil schon in der Obrigkeitsschrift beantwortet. Für die Antwort auf die Frage, ob auch die Christen Bürger beider Reiche und insofern auch dem weltlichen Regiment unterworfen sind, sind zwei Argumentationsstränge maßgeblich. Der erste findet sich in der Obrigkeitsschrift und lautet: Untereinander, also für sich, bedürfen die Christen des Schwerts nicht. Weil aber ein wahrer Christ auf Erden nicht für sich selbst, sondern für seinen Nächsten lebt und ihm dient, tut er nach Art seines Geistes auch das, was er selbst nicht braucht, was aber für seinen Nächsten nützlich und notwendig ist. Für die ganze Welt ist nun aber das Schwert von großem Nutzen, damit der Friede erhalten, die Sünde gestraft und dem Bösen gewehrt wird. Neben diesem Rekurs auf das Gebot der Nächstenliebe wird Luthers Lehre von der Rechtfertigung bemüht. Denn danach bleibt auch der allein durch den Glauben und aus Gnade gerechtfertigte Mensch in der Welt eben simul justus et peccator, gerechtfertigt und Sünder zugleich. Die sündhafte weltliche Seite auch der Christen verleiht dem weltlichen Schwert auch für diesen Personenkreis einen Sinn. Beide Argumentationsstränge führen also zu dem Ergebnis, dass das weltliche Schwert auch für die Christen relevant ist. Die weitere Frage, ob Christen auch selbst Teil der weltlichen Obrigkeit werden und das weltliche Schwert selbst führen dürfen, ist hingegen schon in der Obrigkeitsschrift eindeutig bejaht worden. Luther führt dafür drei Argumente an. Neben dem wiederholten Rekurs auf die Nächstenliebe tritt zweitens der Hinweis darauf, dass die weltliche Obrigkeit wie Essen, Trinken und die Ehe Gottes Werk und Schöpfung ist. Zitiere: Ist es aber Gottes Werk und Geschöpf, dann ist es gut. Und zwar so gut, dass es jeder christlich und selig benutzen kann. Das dritte Argument basiert auf Luthers Ansicht, dass die weltliche Obrigkeit Gottes Dienerin ist. Demnach ist auch das Führen des weltlichen Schwertes im Grunde ein Gottesdienst, den abzuhalten den Christen naturgemäß nicht fair, sondern geboten ist. Vor diesem Hintergrund behauptet Luther sogar, dass die Christen für den Dienst der weltlichen Obrigkeit besonders geeignet seien. Trotz dieser insgesamt sehr positiven Beurteilung der weltlichen Obrigkeit ist es den Christen freigestellt, ob sie sich in den Dienst dieser Obrigkeit stellen wollen. Eine Pflicht zum Staatsdienst kennt Luther auch für die Christen nicht. Luther wird nicht müde zu betonen, dass beide Reiche und Regimente streng voneinander zu unterscheiden sind und sich sämtlicher Übergriffe in die Sphäre des jeweils anderen zu enthalten haben. Das geistliche Regiment ist der christlichen Kirche zugeordnet. In ihr wird ausschließlich der Dienst an Wort und Sakrament durch das Predigtamt wahrgenommen. Das geistliche Regiment hat sich nur mit geistlichen Angelegenheiten zu befassen. Ihm steht keine weltliche Macht zu. Luther ist durchgängig und nachdrücklich dafür eingetreten, dass die Kirche ihre weltliche Herrschaft und ihren Status als weltliche Obrigkeit aufgibt. Auch für die Begrenzung der weltlichen Obrigkeit findet Luther in der Obrigkeitsschrift klare Worte. Das weltliche Regiment hat Gesetze, die sich nur auf Leib und Gut und auf irdische Äußerlichkeiten erstrecken. Denn über die Seele kann und will Gott niemand anderen als nur sich selbst regieren lassen. Wenn sich deshalb eine weltliche Rechtsgewalt anmaßt, Gesetze für die Seele zu erlassen, greift sie Gott in sein Regiment und verführt und verdirbt die Seele nur. Für die Beschränkung der weltlichen Obrigkeit auf das Äußerliche des menschlichen Zusammenlebens beziehungsweise für die Unverfügbarkeit des Forum Internum des Glaubens führt Luther 5 Argumente an. Der Glaube gründet sich erstens ausschließlich auf Gottes Wort. Wenn aber Glaube durch Menschengesetz verordnet wird, so ist, so Luther, da offensichtlich nicht Gottes Wort. In Glaubensdingen gilt allein dieses und kein Menschenwort, Werk oder Gesetz. Mit dem zweiten Argument weist Luther darauf hin, dass die weltliche Obrigkeit auch tatsächlich keine Macht über die Seele hat. Sie ist, nämlich die Seele, allen Menschen aus der Hand genommen und allein unter die Macht Gottes gestellt. Nun sage mir, wie viel Verstand muss in einem Kopf sein, der über etwas Gebote erlässt, über das er gar keine Macht hat? Wer würde nicht den für wahnsinnig halten, der dem Mond geböte, er solle scheinen, wann dieser Mensch es wolle? Die weltliche Obrigkeit stößt hier an ihre Grenzen, weil der Versuch, de jure auf den Glauben Einfluss zu nehmen, de facto scheitern muss und wird. Das dritte erkenntnistheoretische Argument basiert auf der Prämisse, dass, zitiere Luther nochmal, jede Rechtsgewalt nur da handeln soll und kann, wo sie auch sehen, erkennen, richten, urteilen, entscheiden und verändern kann. Denn was wäre das für ein Richter, der blind über Dinge richten wollte, die er weder hört noch sieht? Zitat Ende. In Glaubensdingen ist die weltliche Obrigkeit aber notwendigerweise blind. Denn, so nochmal Luther, wie kann ein Mensch die Herzen sehen, erkennen, richten, verurteilen und verändern? Das ist doch allein Gott vorbehalten. Und Luthers viertes Argument beruht auf dem höchstpersönlichen Status des Glaubens. Jeder muss, ich zitiere noch einmal, für sich selbst das Risiko eingehen, wie er glaubt. Und muss für sich selbst zusehen, dass er richtig glaubt. Denn so wenig ein anderer für mich zur Hölle oder zum Himmel fahren kann, so wenig kann er auch für mich glauben oder nicht glauben. Und so wenig er mir den Himmel oder die Hölle aufschließen oder zuschließen kann, so wenig kann er mich zum Glauben oder zum Unglauben treiben. Zitat Ende. Nach Maßgabe der Rechtfertigungslehre ist der Glaube ein höchstpersönliches Geschehen, sola gratia, ein göttliches Werk im Geist des Menschen. Und daher kann Luther in aller Klarheit folgern, wiederum ein Zitat, zum Glauben kann und soll man niemanden zwingen. Schließlich und fünftens fügt Luther ein Folgenargument hinzu, dass die Vergeblich- und Unmöglichkeit eines staatlichen Einwirkens auf die inneren Glaubensüberzeugungen der Menschen illustriert. Mit diesem Einwirken könnte nämlich die schwachen Gewissen allenfalls genötigt werden, so Luther, zu lügen, zu verleugnen und anders zu reden, als sie es im Herzen meinen. Glaubenszwang führt also nicht zum Erfolg, sondern zur Heuchelei. Das Fazit dieser Argumentation ist ein doppeltes. Die weltliche Gewalt erhält zum einen mit ihrer exklusiven Friedensaufgabe den Status der funktionalen Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit vor Gott. Und dieser Status sprengt die mittelalterliche Einheit von Thron und Altar im Corpus Christianum und im Kontext der Zwei-Schwerter-Lehre. Dieser Status ist zudem unvereinbar mit der von Augustinus und Thomas von Aquin bis in das 16. Jahrhundert tradierten Auffassung von einer Suprematie des Papstes. Bei Luther sind beide Reiche und Regimente gleichgeordnet. Ihr Verhältnis ist nicht hierarchisch, sondern horizontal. Und zum anderen folgt aus der Beschränkung der weltlichen Obrigkeit auf seine äußere Friedensfunktion die Unzulässigkeit staatlichen Glaubenszwangs. Ernst Wolfgang Böckenförde, ein Kollege aus dem 21. Jahrhundert, resümiert zu Recht, ich zitiere ihn, wie kann über Jahrhunderte hinweg deutlicher und treffender formuliert werden, was Glaubenszwang bewirkt und bedeutet, dass er den Menschen nicht nur die Freiheit nimmt, sondern ihn in seiner Würde zerstört und dennoch vergeblich bleibt. Zitat Ende. Die Unterscheidung und Abgrenzung der beiden Reiche und Regimente führt nicht zu einer vollständigen Trennung. Sie stehen sich nicht verbindungslos gegenüber, sondern in einem Ergänzungsverhältnis. Ohne das geistliche Regiment kann niemand vor Gott gerecht werden. Und ohne das weltliche Regiment müsste die Christenheit, weil wehrlos gegenüber dem Bösen, untergehen. Die verbindende Klammer ist eine theologische und liegt im gemeinsamen Dienst am Heil des Menschen. Aus der Perspektive des Geistlichen sind zwei Aspekte des weltlichen Reiches und Regimentes wesentlich. Indem sie den Frieden sichert, erhält die weltliche Gewalt nicht nur die Schöpfung sowie die Menschheit als Ganze, sondern auch und nicht zuletzt die Existenz der Christenheit und der Kirche. Vor allem schafft und bewahrt das weltliche Schwert mit dem Frieden zugleich und zuvörderst die Bedingungen der Möglichkeit von evangelischer Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung. Zweitens wird der weltlichen Obrigkeit auch eine cura religionis ohne Eingriffsbefugnis in das geistliche Regiment zugeschrieben. Es handelt sich nur um einen äußeren Dienst für den geistlichen Bereich, um den Schutz der Kirche als geistlicher Gemeinschaft, damit evangelische Verkündigung durch Gottesdienst und Predigt möglich ist. Die Einwirkung des Geistlichen auf das weltliche Regiment vollzieht sich im Modus der unterstützenden Ermahnung. Die Unterscheidung der beiden Reiche und Regimente führt also nicht zu einem Rückzug der geistlichen Sphäre aus der Welt. Vielmehr soll die Kirche als Verkörperung des geistlichen Regiments die Inhaber staatlicher Ämter zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Amtspflichten in ihrer Verantwortung vor Gott anhalten. Die Maßstäbe dieser unterstützenden Ermahnung sind allerdings rein innerweltlich. Und das heißt, mit den ebenso anschaulichen wie zutreffenden Worten von Franz Lau, Luther greift den Politikern wohl ins Maul, pfuscht ihnen aber nicht ins Handwerk. Luthers Unterscheidung der beiden Reiche und Regimente, die in der Frühphase der Reformation Gestalt gewonnen haben, musste sich in ihrem Verlauf bewähren. Bewährungsproben gab es reichlich und solche lieferten die erforderlichen Abgrenzungen gegenüber Rom, den Schwärmern und den katholischen Fürsten und Einfluss des Kaisers sowie Fragen der Kirchenorganisation. Konkret ging und geht es um die Fragen nach dem Umgang mit Andersgläubigen, die seinerzeit noch Ketzer genannt wurden, und nach der Rolle der weltlichen Obrigkeit bei der Kirchenorganisation. Im Umgang mit Andersgläubigen und Andersdenkenden zeigt sich, ob Glaubens- und oder politische Gemeinschaften geneigt sind, Toleranz zu üben, sowie Glaubens- und Meinungsfreiheit für alle zu gewährleisten. Luther ist von seiner reformatorischen Einsicht in die Rechtfertigung allein aus Gnade und durch den Glauben auf der exklusiven Grundlage der Schrift zutiefst überzeugt. Abweichler irren. Sie sind Ketzer, denen nicht mit Toleranz zu begegnen, sondern mit entschieden und kompromisslos entgegenzutreten ist. Dies gilt sowohl für das Verhältnis des Christentums zu anderen Religionen, als auch für das Verhältnis der verschiedenen Strömungen innerhalb des Christentums. Seine Auffassung zum Umgang mit Ketzern durchläuft eine Entwicklung, die sich im Großen und Ganzen in zwei Phasen unterteilen lässt. Der zeitliche Schnitt erfolgt etwa in der Mitte der 1520er Jahre. In der Frühphase der Reformation, also etwa bis 1525, vertritt Luther die Auffassung, dass die gebotene Auseinandersetzung mit den Römern, den Schwärmern und anderen Abweichlern ausschließlich geistig-theologisch zu erfolgen habe. Die Anwendung des weltlichen Schwertes wäre hier eine unzulässige Vermischung der beiden Reiche und Regimente. Paradigmatisch ist sein Ausruf in einer der Invocavit-Predigten aus dem März 1522. Summa summarum, predigen will ich's, sagen will ich's, schreiben will ich's, aber zwingen und dringen mit Gewalt will ich niemand. Denn der Glaube will willig und ungenötigt sein und ohne Zwang angenommen werden. Vor allem in der Obrigkeitsschrift und in thematisch angrenzenden Publikationen hat Luther dieses Leitbild einer rein geistigen Auseinandersetzung ausgemalt. Hier wird die Aufgabe, den Ketzern entgegenzutreten, allein den Bischöfen und nicht den Fürsten übertragen. Für diesen Kampf sei das weltliche Schwert nicht zu gebrauchen, sondern, so Luther, hier muss Gottes Wort kämpfen. Zur Begründung dafür führt er mindestens drei Argumente an. Das erste Argument besagt, dass die weltliche Gewalt schon faktisch nicht in der Lage ist, abweichenden Glaubensüberzeugungen wirksam zu wehren. Zitiere, Ketzerei ist eine geistliche Angelegenheit, die man mit keinem Schwert zerschlagen, mit keinem Feuer verbrennen und mit keinem Wasser ertränken kann. Zitat Ende. Die Staatsgewalt kann hier nichts ausrichten, denn die Gedanken sind zollfrei und für das weltliche Schwert unerreichbar. Das zweite Argument verweist darauf, dass die Ketzerbekämpfung mit den Mitteln der weltlichen Gewalt kontraproduktiv ist. Gewaltsames Vorgehen gegen Andersgläubige erzeugt, das erlebt man bis heute, allgemeines Misstrauen. Es bringt die Staatsgewalt in Misskredit und wird so die Ketzerei sogar noch befördern. Und das dritte Argument besagt, dass eine drastische weltliche Bestrafung der Andersgläubigen geradezu absurd ist, weil damit das angestrebte Ziel gar nicht erreicht werden kann. Zitiere nochmal Luther. Denn auch wenn man alle Juden und Ketzer gewaltsam verbrennen würde, ist und wird doch keiner dadurch besiegt oder bekehrt. Zitat Ende. Man könne eben gerade nicht wissen, ob und wann das Wort Gottes den anders oder noch nicht Gläubigen treffe. Mit dem Tod wird diesen Menschen jedoch jede Möglichkeit auf eine Bekehrung zum Heil genommen. Als Fazit dieser frühen Phase kann gelten, dass Luther die Überwindung der Ketzerei allein der Verbreitung und dem Wirken von Gottes Wort, also dem geistlichen Regiment, anvertraut. Ab Mitte der 1520er Jahre ist eine deutliche Akzentverschiebung in Luthers Auffassung zu beobachten. Es kommt zu einer Ausweitung der cura religionis der weltlichen Gewalt. Zwei Elemente nebst Begründung sind zu unterscheiden. Zunächst betont Luther zunehmend die Aufgabe der weltlichen Obrigkeit, die rechte Lehre zu befördern und die falsche Lehre abzuwehren. So tritt er bald nach der Abfassung der Obrigkeitsschrift für ein Verbot der katholischen Messe ein. Das zweite Element besteht in dem Postulat einer staatlich sanktionierten Pflicht zum Besuch des evangelischen Gottesdienstes. In einem Brief aus dem Jahr 1529 schreibt Luther: Und ob sie nicht glauben, sollen sie dennoch um der 10 Gebote willen zur Predigt getrieben werden, dass sie zum wenigsten äußerliche Werke des Gehorsams lernen. Das wesentliche Argument zugunsten der Verschiebung der Trennlinien zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt besagt, dass eine abweichende Glaubenslehre nicht nur ein inwendiges, religiöses Phänomen ist, sondern den öffentlichen Frieden und die normativen Grundlagen der politischen Gemeinschaft bedroht. Ketzerei gilt als Aufruhr, die mit dem weltlichen Schwert zu verhindern bzw. zu ahnden ist. Luthers Rechtfertigung der staatlichen Ketzerverfolgung führt also zu der Erkenntnis, dass vordergründig die Unterscheidung von Geistlichem und Weltlichem noch eingehalten ist. Denn es sind nur öffentliche Glaubensäußerungen, das heißt äußere Handlungen, betroffen, die vermeintlich den weltlichen Frieden stören. Damit bleiben zwar das religiöse Forum internum und damit der Satz, dass niemand zum Glauben gezwungen werden kann, unangetastet. Die öffentliche Bekenntnis- und Kultusfreiheit wird hingegen radikal beschnitten. Da diese Einschränkung aus weltlichen Gründen erfolgt, sind Luthers Auffassungen zum Umgang mit Abweichlern argumentativ konsistent. Gleichwohl wird der Wandel vom frühen zum späten Luther unterschiedlich beurteilt. Neben extreme Deutungen, die Luthers Position ein Abgleiten in die Todesstrafen bewährte Theokratie attestieren, treten mildere Urteile des Inhalts, dass die sonst so betonte Unterscheidung von weltlichem und geistlichem Regiment ein Stück weit undeutlich wird. Vorzugswürdig ist meines Erachtens die Bewertung von Martin Heckel, der schon angesichts der vorgebrachten Argumente zu Recht fragt, Zitat, kann die Verkündigung des Evangeliums noch die Ohren und die Herzen der Betroffenen erreichen, wenn sie übertönt wird von der Drohung mit der weltlichen Bestrafung von Glaubenszweifeln? Und sein zutreffendes Resümee lautet dann, hier dürfte man in der Tat einem der seltenen Fälle begegnen, in denen Luther von seiner Sinnbestimmung und Abgrenzung der zwei Reiche und Regimente abgewichen ist. Das lasse ich mal so stehen. Die Unterscheidung von Geistlichem und Weltlichem bei Luther legt die Vermutung nahe, dass die Organisation der Kirche ausschließlich dem geistlichen Regiment vorbehalten ist. Gleichwohl ist die Rolle der weltlichen Obrigkeit bei der reformatorischen Umbildung des Kirchenwesens ein wichtiges und dauerhaftes Thema für die Reformatoren. Und dafür gibt es zumindest zwei Gründe. Da Luthers Hoffnung auf eine evangelische, binnenkirchliche Reformation durch die Bischöfe am Widerstand vor allem dieser altgläubigen Bischöfe zerschellte, richtete sich der Blick bei der Suche nach einem Subjekt der kirchlichen Transformation zwangsläufig auf die christliche Obrigkeit. Neben diesen binnenkirchlichen trat zweitens ein politischer Grund. In ihrem Drei-Fronten-Krieg gegen Rom, Kaiser und die Radikalen waren die Reformatoren auf die Unterstützung und den reichsrechtlichen Schutz durch die Fürsten und städtischen Magistrate angewiesen. Sie nämlich hatten faktisch die Möglichkeit, die Verbreitung reformatorischen Gedankenguts zu befördern und eine evangelische Kirchenorganisation durchzusetzen. Luther hat sich mit der Funktion der weltlichen Gewalt bei der Kirchenorganisation mehrfach auseinandergesetzt. Dies gilt vor allem für die frühe Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation von 1520 und seine Vorrede zur kurfürstlichen Visitationsordnung von 1528. Bis heute stehen diese Äußerungen im Verdacht, das landesherrliche Kirchenregiment, also die Übertragung der inneren Kirchengewalt auf die politische Führung, propagiert und damit die Unterscheidung der beiden Reiche und Regimente unterlaufen zu haben. Luthers Adelsschrift ist im Kern ein Auftrag an die christliche, weltliche Obrigkeit zur Kirchenreform. Die Legitimität einer solchen Kirchenreform ruht im Wesentlichen auf zwei gedanklichen Säulen. Zunächst destruiert Luther die für die römisch-katholische Kirche bis heute konstitutive und kategoriale Unterscheidung zwischen dem Klerus und dem Stand der Laien. Er setzt ihr die Lehre vom allgemeinen Priestertum aller getauften Glaubenden entgegen. Den berühmten Sätzen, dass, denn was aus der Taufe gekrochen ist, das kann sich rühmen, dass es schon zum Priester, Bischof und Papst geweiht ist, obwohl es nicht jedem ziemt, ein solches Amt auszuüben. Christliche Fürsten und Bischöfe stehen also in der Christenheit und vor Gott auf einer Stufe. In Sichtweise dieser Feststellung errichtet Luther die zweite Säule. Das allgemeine Priestertum dispensiert den Papst und die Bischöfe nämlich nicht von der Aufgabe, die Kirche geistlich zu leiten und gegebenenfalls auch zu reformieren. Wenn sie dieser Aufgabe aber nicht nachkommen, so erlaubt und erfordert das allgemeine Priestertum, dass sich andere Christen dieser Aufgabe annehmen. Dafür sind diejenigen naturgemäß unter ihnen besonders geeignet, die die tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeiten für eine Umsetzung der Kirchenreform haben. Und dies sind die Inhaber der weltlichen Gewalt, sofern sie Christen sind, beziehungsweise in Luthers Terminologie der christliche Adel deutscher Nation. Beide Säulen tragen gemeinsam drei Erkenntnisse über Luthers Ansichten zur Rolle der weltlichen Gewalt in der Kirchenreform. Erstens, die Kirchenreform ist und bleibt eine originäre Angelegenheit und Aufgabe der Kirche als weltlicher Verkörperung des geistlichen Regiments. Eine Kirchenreform durch die weltliche Obrigkeit ist zweitens nur unter einer doppelten Bedingung zulässig. Zum einen muss der Inhaber der weltlichen Gewalt ein Christ und damit ein treues Gliedmaß des ganzen Körpers des Christentums sein. Zum anderen ist ein Handeln anstelle der kirchlichen Amtsträger nur im Notfall erlaubt. Voraussetzung ist also das Versagen der an sich für die Kirchenreform Zuständigen. Schließlich und drittens kann, getragen von den beiden Säulen, der Verdacht zerstreut werden, Luther sei der Spiritus Rector des landesherrlichen Kirchenregiments. Der christliche Fürst oder Magistrat kann und darf die Reformationsgewalt nur im Notfall, nur stellvertretend und nur als Christ ausüben. Sobald die Notlage beseitigt ist, hat die weltliche Gewalt zurückzutreten und die kirchlichen Amtsträger walten zu lassen. Das Notepiskopat hatte für Luther also nur den Status einer Interimsordnung. die Grenze zum landesherrlichen Kirchenregiment mit der Identität von oberster weltlicher und geistlicher Gewalt ist hier noch nicht überschritten. Der Grenzübertritt erfolgte auch nicht mit der Vorrede zur Visitationsordnung. Zur Umsetzung der Reformation an der kirchengemeindlichen Basis, insbesondere ihrer finanziellen Absicherung und zur flächendeckenden Durchsetzung der rechten Evangeliumsverkündung, waren alsbald Visitationen der Pastoren und Pfarreien notwendig geworden. Der sächsische Kurfürst Johann hat sich dieser Aufgabe angenommen und aufgrund einer entsprechenden Instruktion in eigener Verantwortung und durch seine Beamten Visitationen durchführen lassen. Damit war das landesherrliche Kirchenregiment da. Luther reagierte darauf mit der Vorrede auf die maßgebliche Handreichung zur Durchführung dieser kurfürstlichen Visitationen. Er weicht hier von der Adelsschrift keinen Jota ab. Die Abgrenzung von Geistlichen und Weltlichen sowie der an klare Bedingungen geknüpfte Interims- und Notcharakter des Einschreitens der weltlichen Gewalt bleiben gewahrt. Insofern kann Luthers Vorrede als Bremsversuch gegen das sich abzeichnende und anbahnende landesherrliche Kirchenregiment oder gar als stillschweigender Protest gewertet werden. Bevor andere Reformatoren in den Blick geraten, sollen die wichtigsten und fortwirkenden Ergebnisse kurz zusammengefasst werden. Luther hat mit seiner Lehre von den beiden Reichen und Regimenten eine eigenständige sowie für die Reformation und weit darüber hinaus maßgebliche Unterscheidung von Geistlichem und Weltlichem vorgenommen. Sie ist auf der theologischen Grundlage der Rechtfertigungslehre entwickelt und unter dem Druck der realen Rahmenbedingungen der Reformation und ihrer divergenten Strömungen fortentwickelt worden. Bei ihrer Anwendung auf konkrete Themen und Probleme hat sich Luther stets um Konsistenz bemüht. Ob ihm dies bei seiner Antwort auf die Frage nach dem Umgang mit Andersgläubigen stets gelungen ist, scheint zumindest fragwürdig. Ein originäres Recht der Staatsgewalt zur Kirchenreform kennt er nicht und gegen erkennbare Tendenzen der Inanspruchnahme eines solchen vermeintlichen Rechtes hat er sich nach Kräften gestemmt. Zu den Ahnherren des landesherrlichen Kirchenregiments gehört Luther nicht. Mit diesem zweifelhaften Titel können sich andere Reformatoren und evangelische Juristen in ihrem Umkreis schmücken. Philipp Melanchthon, engster Vertrauter und intellektueller Kopf der Reformation, hat unter dem Einfluss Luthers die Zwei-Reiche-Lehre adaptiert und formal zeitlebens beibehalten. Beide Reiche sind zu unterscheiden, aber zugleich durch ihre gemeinsame Herkunft von Gott verbunden. Im Übrigen sind aber signifikante und folgenreiche Unterschiede zwischen den beiden Wittenbergern auszumachen. Die zentrale Differenz liegt in der Auffassung über den Staatszweck. Melanchthon vertritt die These, dass der vornehmste Zweck der menschlichen Gesellschaft die Erkenntnis und Verehrung Gottes ist. Diesem Zweck müssen alle menschlichen Tätigkeiten, alle staatlichen Regeln und Handlungen dienen. Und darauf aufbauend vollzieht Melanchthon eine ausdrückliche Abkehr von der nunmehr von ihm als Spitzfindigkeit bezeichneten Auffassung, dass die Aufgaben der Bischöfe und der weltlichen Obrigkeit streng getrennt seien. Vielmehr gelte, zitiere, dass Fürsten und weltliche Obrigkeit den falschen Gottesdienst beenden und erreichen müssen, dass in den Kirchen die wahre Lehre überliefert wird und richtige Gottesdienste stattfinden. Die Feststellung dessen, was wahre Lehre ist, und ihre Verkündigung verbleiben zwar in der Sphäre der geistlichen Gewalt. Nach Maßgabe der Lehre vom allgemeinen Priestertum gehören aber auch die Inhaber der weltlichen Gewalt, sofern sie nur Christen sind, als solche zur geistlichen Sphäre. Da der christliche Fürst oder Magistrat aufgrund seiner herausragenden weltlichen Position zugleich als Praecipuum membrum ecclesiae, als vornehmstes Glied der Kirche gelten kann, wird ihm die Verantwortung für die Verbreitung der wahren Lehre übertragen. Und dies hat Folgen. Denn die Erweiterung des Aufgabenspektrums der weltlichen Gewalt impliziert die Verpflichtung zum aktiven Vorgehen gegen Abweichler. Die Abwehr abweichender Lehren wird Staatsaufgabe. In der öffentlichen Verbreitung dieser Lehren liegt eine öffentliche Gotteslästerung, die von Amts wegen zu verhindern bzw. zu ahnden ist. Besonders schwer wiegt, dass Melanchthon unter anderem in einem Gutachten aus dem Jahre 1557 deutlich seine Zustimmung zu der Verbrennung von Michael Servet als Ketzer im Jahre 1553 in Zürich signalisiert hat. Die Verantwortung der weltlichen Obrigkeit für die Religion führt konsequent zu einer originären staatlichen Verantwortung für das gesamte Kirchenwesen. Der Erlass von Kirchenordnungen wird ausdrücklich in die Hände der christlichen Obrigkeit gegeben. In Abweichung von Luthers Auffassung ist diese Ermächtigung nicht auf den Notfall, das heißt auf den Ausfall der an sich zuständigen kirchlichen Amtsträger beschränkt, sondern sie transformiert das landesherrliche Kirchenregiment von einer Notlösung zu einer Daueraufgabe der weltlichen Obrigkeit, sofern sie eine christliche ist. In den umfangreichen Schriften Huldrych Zwinglis, dem Reformator Zürichs, ist auch von der Unterscheidung zwischen dem Geistlichen und dem Weltlichen die Rede. Sie firmiert allerdings als Unterscheidung der göttlichen von der menschlichen Gerechtigkeit. Wie schon bei Luther, so ist auch bei Zwingli eine Entwicklung in der Abgrenzung und Zuordnung der beiden Sphären zu erkennen, die im Ergebnis aber weit über Luthers Position hinausführt. In der Frühphase seines publizistischen Schaffens, die etwa von 1523 bis 1525, 26 reicht, halten sich Abgrenzung und Zuordnung noch im Rahmen der bekannten Unterscheidung. Die geistliche Gewalt wird auf das geistliche Schwert, das heißt das Wort Gottes, beschränkt. Die weltliche Gewalt wird unter Rekurs auf das Homo homini lupus Argument ausschließlich die Funktion der Friedenssicherung zugeschrieben. Eine staatliche Einwirkung auf den Glauben der Untertanen wird als unzulässig, mehr noch als unmöglich zurückgewiesen. Nach 1525-26 beginnt Zwinglis Weg in die Theokratie. Die Schranken zwischen Geistlichem und Weltlichem fallen zugunsten der Annahme einer Identität von politischer und Kirchengemeinde, von Staat und Religion. Dem Rat der Stadt Zürich, auf den Zwingli selbst maßgeblichen Einfluss nimmt, wird die Befugnis zur Regelung der Kirchen- und Gottesdienstordnung übertragen. Die Teilnahme an evangelischen Kirchen und Gottesdiensten wird eine staatlich sanktionierte Bürgerpflicht und mit dem großen Sittenmandat aus dem Jahr 1530 wird das weltliche Gemeinwesen endgültig zu einer christlich-evangelischen Sittengemeinschaft. Da ein solches christliches Gemeinwesen durch das Wort Gottes und eben nicht wie bei Luther durch die Vernunft geleitet werden muss, erlangt das Predigtamt bzw. in Zwinglis Begrifflichkeit das Amt des Propheten eine herausragende Bedeutung. Er setzt die Autorität des Prophetenamtes über die weltliche Gewalt und auch über die Kirche. Als Haupt der Züricher Reformation beansprucht er das Amt des Propheten naturgemäß für sich selbst. Und als seine Züricher Reformation durch äußere Bedrohung in Gefahr gerät, nimmt er buchstäblich selbst das Schwert und fällt im Zweiten Kappeler Krieg gegen ein innerschweizerisches Heer am 11. Oktober 1531. Auch der Lebenslauf von Jean Covin, später dann Johannes Calvin, ist ereignisreich, auch wenn er nicht wie bei Zwingli mit einem gewaltsamen Tod endet. Entscheidend ist sein Wirken in der und für die Stadt Genf, deren Geschicke er auch ohne offizielles politisches Mandat stark beeinflusste. In seinen Schriften, auch in der seit 1536 in mehreren und stets ergänzten Auflagen erschienenen dogmatischen Hauptschrift Institutio Christianae Religionis, Deutsch Unterricht in der christlichen Religion, trifft er die Unterscheidung zwischen geistlichem und weltlichem Regiment deutlich. Gleichwohl kommt es auch hier zu einer signifikanten Aufweichung der Differenz. Denn wie bei Melanchthon, so erstreckt sich auch bei Calvin die weltliche christliche Gewalt als Principium Membrum Ecclesiae über beide Tafeln des Gesetzes, des der Zehn Gebote, also auch über die Religion. Der Einfluss der weltlichen Gewalt auf Religion und Kirche basiert also nicht auf einem Notrecht, sondern beschreibt eine originäre staatliche Befugnis. Dies wird zum einen deutlich in der Symbiose von politischer und Kirchengemeinde in der Kirchenordnung von 1541, die im Wesentlichen von Calvin entworfen und vom Rat erlassen wurde. Zum anderen verteidigt Calvin die staatlich zu vollziehende Todesstrafe für Ketzer. Ihr fiel im Jahre 1553, ich habe es schon erwähnt, Michael Servet, wegen seiner abweichenden Auffassung zur Trinitätslehre zum Opfer. Diesem Ereignis schickte Calvin im darauf folgenden Jahr mit der Rechtfertigungsschrift Verteidigung des rechten Glaubens eine erschreckende Apologie der Ketzerverfolgung hinterher, die dann allerdings von Sebastian Castello minutiös destruiert wurde. Der kursorische Blick auf die maßgeblichen Mitreformatoren offenbart die ganze Bandbreite reformatorischer Ansichten zur Unterscheidung von Geistlichem und Weltlichem. Während Luther, wenn auch unter extremer Ausschöpfung des Rahmens zugunsten der weltlichen Gewalt, weitgehend in diesem Rahmen verbleibt, geht schon Melanchthon darüber hinaus und weist den Fürsten ein originäres Recht auf die Bestimmung der Religion und der Gestalt der Kirche zu. Noch weiter gehen die Schweizer Reformatoren, die mit der Verschmelzung von politischer und religiöser Gemeinde die Unterscheidung zwischen Geistlichem und Weltlichem weitgehend aufheben. In einem kurzen Intermezzo ist nun die politisch-historische Brücke von der Reformationszeit zum Grundgesetz zu schlagen. Die Reformation führte zur Glaubensspaltung in Deutschland und in Europa. Da jedoch weiterhin die Einheit von Staat und Religion wie selbstverständlich vorausgesetzt wurde, führte diese Glaubensspaltung zugleich zu einer tiefgehenden Verfassungsstörung im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, die reichsrechtlich, neudeutsch religionsverfassungsrechtlich, zu bewältigen war. Das deutsche Religionsverfassungsrecht, das darf ich hier auch mal sagen, gilt bis heute als Reformationsfolgenrecht. Ein Ausdruck meines Kollegen Michael Heinig. Mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 wurde eine Koexistenzordnung für sich gegenseitig ausschließende Konfessionen etabliert. Zwei Kernelemente, die schon bei den Reformatoren neben Luther präfiguriert worden waren, sind dafür entscheidend. Mit dem Jus Reformandi wurde den Reichsständen das Recht zuerkannt, ihre Konfession zu wechseln und den Bekenntnisstand sowie die Ordnung der Kirche in ihrem Territorium zu bestimmen. Und zwar einheitlich für alle Untertanen, mit geringfügigen Ausnahmen zum Schutz der Katholiken. Dieses Recht ist später mit der Formel Cuius Regio, Eius Religio umschrieben worden. Das korrespondierende Jus Emigrandi gewährte allen andersgläubigen Untertanen im Gegenzug das Recht, ohne spürbaren Vermögensverlust auszuwandern. Darin lag noch keine Anerkennung der individuellen Religionsfreiheit, wohl aber als eine ihrer Vorstufen die Festschreibung der religiösen Freizügigkeit. Der Augsburger Religionsfriede hat auf der Ebene des Reiches zu einer religionsverfassungsrechtlichen Neutralität und Parität bezüglich der beiden christlichen Hauptkonfessionen der evangelisch-lutherischen und der römisch-katholischen geführt. Anders als in den übrigen europäischen Staaten wurde die konfessionelle Geschlossenheit nicht auf gesamtstaatlicher Ebene, sondern in den einzelnen Territorien hergestellt. Mit dieser quasi föderalistischen Lösung der Bekenntnisfrage ging zugleich die Etablierung des landesherrlichen Kirchenregimentes einher, die insbesondere für die evangelischen Kirchen bis 1918 bestimmend war. Der Augsburger Religionsfriede, wir wissen es alle, vermochte den schwelenden Konflikt zwischen den Konfessionen jedoch nicht dauerhaft in friedlichen Bahnen zu halten. Die fortdauernden Spannungen entluden sich dann im Dreißigjährigen Krieg, der mit dem Westfälischen Frieden 1648 beendet wurde. Unter Einbeziehung der Reformierten, vor allem der Calvinisten, wurde der Kompromiss von 1555 fortgeschrieben und präzisiert. Die Einzelheiten erspare ich mir hier aber. Auf dieser Grundlage blieben Konfessionszwang und konfessionelle Geschlossenheit der Territorien bis zum Ende des Alten Reiches 1806 erhalten. Ihre Auswirkungen sind zum Teil bis heute erkennbar. Für die Sicherung des religiösen Friedens war der Westfälische Friede gleichwohl von unschätzbarem und nachhaltigem Wert. Von den evangelischen Territorien, in den evangelischen Territorien etablierte sich ab dem 17. Jahrhundert das landesherrliche Kirchenregiment. Der Landesherr wurde zum Inhaber der Kirchengewalt, zum Sum Episcopus. Das landesherrliche Kirchenregiment wurde im Verlauf der Jahrhunderte mit unterschiedlichen verfassungsrechtlichen Theorien legitimiert, die jeweils den Stand der geistesgeschichtlichen Entwicklung einschließlich der Aufklärung widerspiegelten und dessen Wiedergabe eine eigene Vorlesung bedürfte. Die Geschichte des 19. Jahrhunderts kann aus evangelischer Sicht trotz formalen Fortbestands des landesherrlichen Kirchenregiments als Prozess der fortschreitenden organisatorischen Verselbstständigung beschrieben werden. Nach dem Aufbrechen der konfessionellen Geschlossenheit der Territorien durch den Wiener Kongress von 1815 wurde auch hier eine deutlichere Unterscheidung zwischen Staat und Religion erforderlich. Das Resultat bestand zumeist in einer behördlichen Trennung der Aufgabenerfüllung, vor allem in der Schaffung von Konsistorien. Parallel zu dieser Entwicklung erfolgte die Verselbstständigung des evangelischen Kirchenverfassungsrechts. Mit dem autonomen Erlass von Kirchenverfassungen, der Einrichtung von Synoden und der einsetzenden kirchlichen Gesetzgebung ging die konstitutionelle Machtbeschränkung des Sumepiskopus einher. Im Ergebnis war schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts die institutionelle Trennung von staatlicher und kirchlicher Administration erreicht. Der veritable Epochenwechsel wurde dann aber erst mit der Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919 vollzogen und darauf beruht auch das Religionsverfassungsrecht des Grundgesetzes und schwupps sind wir im 20. und 21. Jahrhundert. Die beiden zentralen Normen des grundgesetzlichen Religionsverfassungsrechts sind Artikel 4, das Grundrecht auf Religionsfreiheit, und Artikel 140, mit der die sogenannten Weimarer Kirchenartikel aus der Weimarer Reichsverfassung in das Grundgesetz inkorporiert werden. Artikel 4, gleichsam das Fundament des deutschen Religionsverfassungsrechts, beschreibt ein einheitliches Grundrecht auf Religionsfreiheit mit drei sich zum Teil überlagernden Schutzaspekten. Mit der Freiheit des Glaubens wird die Bildung und Beibehaltung einer religiösen Überzeugung, das sogenannte Forum Internum, geschützt. Mit der Freiheit des religiösen Bekenntnisses wird das Recht gewährleistet, die eigene religiöse Überzeugung in vielfältiger Form kommunikativ nach außen zu tragen. Die Freiheit der Religionsausübung umfasst mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts, die ich jetzt zitiere, das Recht des Einzelnen, sein gesamtes Verhalten an den Lehren seines Glaubens auszurichten und seiner inneren Glaubensüberzeugung gemäß zu handeln. Zitat Ende. Dazu gehört auch das Recht, sich zu Religionsgemeinschaften zusammenzuschließen, die sich dann ihrerseits auf das Grundrecht der Religionsfreiheit berufen können. Unmittelbar aus diesem Grundrecht folgt das Gebot der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates. Es enthält ein Beeinflussungs-, ein Identifikations- und ein Bewertungsverbot auch gegenüber den Religionsgemeinschaften. Es ist aber nicht gleichbedeutend mit einem vermeintlichen Gebot kritischer Distanz gegenüber der Religion. Das Bundesverfassungsgericht versteht das Neutralitätsgebot als Gebot einer offenen Neutralität, das die staatliche, auch finanzielle Förderung von Religion und Religionsgemeinschaften nicht grundsätzlich ausschließt. Schließlich umfasst das Grundrecht aus Artikel 4 nicht nur ein Recht auf Abwehr staatlicher Eingriffe in die Religionsfreiheit, sondern auch eine Schutzpflicht des Staates, die Bedingungen der Möglichkeit von Religion und Religionsausübung zu sichern. Auch ohne expliziten Schrankenvorbehalt ist die Religionsfreiheit unter dem Grundgesetz nicht schrankenlos gewährleistet. Maßgeblich sind, das lernt jeder Jurastudent im zweiten Semester, verfassungsimmanente Schranken, das heißt Grundrechte Dritter oder sonstige Rechtsgüter mit Verfassungsrang. Auch Einschränkungen des Neutralitätsgebotes können gerechtfertigt sein, etwa wenn eine Religionsgemeinschaft Integrität und Persönlichkeit ihrer Mitglieder durch Gewalt und Misshandlung verletzt oder den Austritt durch strafbewehrte Nötigung zu verhindern sucht. Eine Gemeinsamkeit dieser nur sehr kurz angerissenen Dogmatik mit der Unterscheidung von Geistlichen und Weltlichen in der Reformation liegt in der Erkenntnis von der Schutzbedürftigkeit bzw. Unantastbarkeit des religiösen Forum Internum. Zum Glauben kann, soll und darf niemand gezwungen werden. So hallt die Stimme Martin Luthers über die Jahrhunderte hinweg nach bis in das Grundgesetz. Gleiches gilt im Grundsatz für den Gedanken, dass der Staat der Religion, nicht einer Religion, der Religion, positiv gegenübersteht und ihre Ausübung schützt. Aus der Reformationszeit ist schließlich auch der Gedanke bekannt, dass das öffentliche religiöse Bekenntnis und die Religionsausübung Schranken unterliegen. Nicht jedes Verhalten, das sich religiös geriert, ist erlaubt. Allerdings werden die Grenzen durch Artikel 4 deutlich weitergezogen. Die Ineinsetzung von abweichender Lehre, Gotteslästerung und strafbewehrtem Aufruhr gilt unter dem Grundgesetz nicht. Die Religionsfreiheit schützt alle Religionen und Religionsgemeinschaften in gleicher Weise und beschränkt sie nur durch andere Verfassungswerte. Eine tragende Säule auf diesem Fundament des Verhältnisses von Staat und Religion unter dem Grundgesetz wird durch Artikel 137 Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung errichtet. Er lautet schlicht: Es besteht keine Staatskirche. Mit diesem Paukenschlag der Verfassungsgebung von 1919, der im Grundgesetz nachschwingt, wurden die letzten Reste des landesherrlichen Kirchenregiments in den evangelischen Kirchen beseitigt. Aus dieser Trennung von Staat und Kirche folgt das grundsätzliche Verbot institutioneller und funktioneller Verbindungen beider Sphären. Streit besteht hingegen über die normative Reichweite dieses Trennungsgebotes. Im Ergebnis, so jedenfalls meine Auffassung und die herrschende Auffassung, ist nicht von einer strikten, sondern von einer freundlichen Trennung auszugehen, die eine sachlich begründete Berührung von Staat und Religion sowie eine Kooperation von Staat und Religionsgemeinschaften nicht ausschließt und in einigen Bereichen, zum Beispiel im Religionsunterricht, verfassungsrechtlich vorschreibt. So begreift das Bundesverfassungsgericht das Verbot der Staatskirche zutreffend nur als Verbot institutioneller bzw. organisatorischer Verbindungen. Daraus folgen unter anderem die Verbote der Einführung staatskirchlicher Strukturen und der staatlichen Einflussnahme auf die religiösen Inhalte und Aktivitäten der Religionsgemeinschaften. Der reformatorische Gedanke der Unterscheidung von geistlichem und weltlichem Bild offensichtlich auch den Nukleus des Artikel 137 Absatz 1 Weimarer Reichsverfassung. Allerdings ist die Verbindung von Staat und Religion im landesherrlichen Kirchenregiment, die in der Reformation gedanklich vorbereitet und im Augsburger Religionsfrieden reichsrechtlich fixiert worden ist, ebenso offensichtlich mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Dies gilt für die Notfallvariante Luthers in gleicher Weise wie für die Perpetuierungsvariante der anderen Reformatoren. Gemäß Artikel 137 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung ordnet und verwaltet jede Religionsgemeinschaft ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Dieses Selbstbestimmungsrecht gilt für alle Religionsgemeinschaften und zwar unabhängig von ihrem Rechtsstatus. Sachlich geschützt sind das Ordnen und Verwalten der eigenen Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften und damit der gesamte Bereich ihrer Aufgaben und Tätigkeitsbereiche. Zum selbstständigen Verwalten gehören auch Bestimmungen über die interne Organisation, insbesondere über die Leitung der Religionsgemeinschaften. Zu den eigenen Angelegenheiten gehören unumstritten die Bereiche von Lehre und Kultus sowie von Verfassung und Organisation, die Ausbildung der Geistlichen sowie das Mitgliedschaftsrecht inklusive der Rechte und Pflichten der Mitglieder. Das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften erinnert an Luthers grundlegende Überzeugung, dass die Regelung religiöser und interner Angelegenheiten in den Zuständigkeitsbereich, und zwar nur in den Zuständigkeitsbereich, der Kirche gehört. Auch die Kirchenreform ist innerkirchlich zu vollziehen. Schon die Ausnahme für den Notfall, das heißt die Einsetzung der staatlichen Regierung als Notbischöfin, ist aber vom Grundgesetz nicht mehr gedeckt. Ein staatlich verantwortetes Kirchenhandeln wäre eindeutig verfassungswidrig, weil es dem Neutralitäts- und Trennungsgebot zuwiderliefe. Dieser Befund gilt in noch viel stärkerem Ausmaß für die Ansicht von Melanchthon und anderen, der Staat dürfe im Regel und nicht nur im Ausnahmefall die innerkirchlichen Angelegenheiten selbst regeln. Nach diesem Parfumsritt durch 500 Jahre Reformations- und Rechtsgeschichte erfolgt nunmehr und an der Stelle einer breiten Zusammenfassung ein kurzes Fazit. Die Eingangsthese von Rainer Forst, die Reformation stelle auf dem Weg zum säkularen demokratischen Verfassungsstaat einen entscheidenden Schritt dar, hat sich bewahrheitet. Aus den Tiefen des mittelalterlichen Verständnisses von Staat und Religion kommend und mit einem Bein darin verharrend, hat die Reformation mit der Lehre von den beiden Reichen und Regimenten zumindest die Weichen für die Fahrt zum modernen Religionsverfassungsrecht gestellt. Auch wenn es auf dieser Fahrt noch einiger Zwischenhalte und der Aufnahme weiterführender Gedanken bedurfte. Am Ende bleibt der Dank an die Organisatoren des heutigen Abends für die glückliche Wahl des Vortragstitels, die Unterscheidung von Geistlichem und Weltlichem in der Reformation, ein Segen für die Nachwelt. So ist es. Ich bedanke mich für Ihre übergebührstrapazierte Aufmerksamkeit.